Ja, ein herzliches Willkommen hier zur neuen Ausgabe des Profcast Irgendwas mit Digital. Und Leute, heute wird es richtig digital, denn ich spreche mit einem absoluten Digitalexperten, der einen interessanten Weg, eine interessante Reise gemacht hat beruflich. Er ist heute selbstständig, aber er kommt aus dem Münsterland gebürtig über Bochum und jetzt nach Texas, Vereinigte Staaten. Genauer gesagt in Austin. Und mit ihm möchte ich als Unternehmer sprechen. Ist in Deutschland der digitale Zug schon abgefahren oder wo gibt es Nischen und Chancen und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Digital- oder einer Selbstständigkeit im Digitalen in Deutschland und in den Vereinigten Staaten? Ich freue mich ganz besonders auf Phil Wennicker. Bleibt dran, es wird mega spannend.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Also ich hatte ja mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gefragt, wie komme ich eigentlich von Essen nach Bochum und wie komme ich von Bochum nach Wuppertal. Also die, die natürlich regional etwas unterwegs sind, wissen, das sind Städte, die sehr nah beieinander liegen. Für mich waren das immer Weltreisen. Aber wir haben hier einen Gast, der eine in der Tat wahrhaftige Weltreise gemacht hat. Heute live aus Austin in Texas, der Phil Wennicker. Phil, ich begrüße dich sehr hier.
Hallo Gerald, danke, dass du mich eingeladen hast, mich nochmal mit dir unterhalten zu dürfen, nachdem wir schon irgendwie uns über künstliche Intelligenz das letzte Mal unterhalten haben in anderen Rahmen. Ja, danke und ich freue mich drauf, was für spannende Diskussionen wir heute führen werden.
Genau, und Phil wird sich gleich kurz vorstellen und da du die Brücke gebaut hast, woher kennen wir uns? Wir kennen uns über einen gemeinsamen Freund. Denn Christopher habe ich das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben und wir haben die KI Tool Party online gelauncht und in dem Zuge sind wir auf dich zugegangen und haben gesagt, Mensch, du hast da so eine Software, die so phänomenal ist, die es auch nicht in Deutschland, in Europa gibt, sondern nur bei euch. Und lass uns doch mal darüber sprechen. Dann folgte Call of Call und Mail of Mail. Und ja, das Ergebnis ist, jetzt sitzen wir hier und sprechen vielleicht sogar auch über deine Software. Sag mal, ja, stell dich vielleicht kurz vor, was machst du?
Ja, ich bin, wenn es um Titel geht, Principal Research Scientist bei Mnemonic AI. Das ist ein Startup, was ich mitgegründet habe hier in Texas. Und ich würde sagen, es ist privatwirtschaftliche Forschung im Bereich künstliche Intelligenz. Das ist, was ich tue.
Privatrechtliche Forschung?
Privatwirtschaftlich. Also wir sind nicht an irgendeine Universität angegliedert, sondern wir müssen unseren Research selber bezahlen.
Okay, das heißt also, das ist ein Unternehmen, natürlich, klar. Und ihr müsst Kohle verdienen, damit ihr die weiten Wege in Austin hinter euch legen lassen könnt und bezahlen könnt vor allem auch, oder?
Genau, ja. Das ist die Kurzzusammenfassung, die ist ja sehr treffend, ja.
Okay. Sag vielleicht nochmal auch was zu eurer Software. Mnemonic heißt eure Software oder eure Anwendung oder euer Unternehmen auch und dass vielleicht man nochmal einen Eindruck darüber gewinnt, was da genau so passiert bei euch.
Genau, also unsere Software ist im Prinzip zweigeteilt. Wir haben im einen, das ist das Kern, die Kernfunktion ist, dass unsere Software Personas automatisiert aus Daten kreieren kann, also Archetypen, die zum Beispiel fürs Marketing benutzt werden können oder Consumer Research oder Sales oder was auch immer. Das ist der eine Teil. Und das zweite Teil ist, dass der tatsächlich sehr forschungsintensiv ist, an dem wir arbeiten, ist der Versuch, die Persönlichkeit und andere Psychometriken oder psychosoziale Konfigurationen, die ein Individuum haben kann, anhand von Sprache mittels Deep Learning nicht nur zu extrahieren, sondern auch zu analysieren.
Das bedeutet, wenn du jetzt diese Aufzeichnung bekommst als MP3, Wave oder was auch immer Datei, dann könnt ihr die einspeisen und am Ende steht dann ein Persönlichkeitsbild von dem Gerald da, oder?
Ja, in die Richtung geht das. Wir sind nicht nur auf Tonaufnahmen limitiert, wir können es halt auch mit Video oder mit Text Input machen. Wir haben unsere Software jetzt mittlerweile so weit trainiert oder unsere neuronalen Netze, dass 128 Zeichen als Input reichen. um eine Genauigkeit zu erreichen, mit der man ganz gut arbeiten kann. Die wird natürlich besser, wenn wir mehr Input haben. Aber ja, da das ist gerade der Schwerpunkt unserer Forschungsarbeit, so würde ich sagen.
Ich höre schon die Digitalkritiker im deutschsprachigen Bereich, die dann sagen, ja super, das ist dann die NSA, die kann dann über Sprache dann herausfinden, wer ein potenzieller Terrorist sein könnte aufgrund seines Persönlichkeitsbildes. Das vermute ich mal nicht, dass ihr da zusammenarbeitet, sondern wer braucht das?
Wer braucht das? Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine der Fragen, die wir auch für uns selber noch ein bisschen klären müssen. Also wir wissen, dass es einige Persönlichkeitsmarker gibt, die man, also die Expressionen, die man dann zeigt, wenn man selber diese Persönlichkeitsattribute nach außen zeigt, dass die ein Hinweis darauf sein können, dass zum Beispiel wirklich anatomische Vorgänge im Gehirn nicht richtig funktionieren oder anders funktionieren, als sie es sollten. Also wir sehen durchaus einen Einsatz in der diagnostischen Medizin. Vor allen Dingen sieht es so aus, dass das ein Indikator sein kann für juvenilen Suizid. Also Leute unter, sagen wir mal, 21. Das ist hier in den USA zum Beispiel ein großes Problem, dass da leider sehr, sehr viele Teenager zumindest ernsthafte Selbstmordpläne haben und auch viel zu viele, die weiter verfolgen. Und das sind nicht immer nur soziale Ursachen, die dazu führen, sondern es kann halt auch einfach eine gewisse Prädisposition geben, die, ja. Ja. Die so etwas auslösen kann. Und wir hoffen, dass das ein Weg ist. Medical Research beziehungsweise auch die Zertifizierung, die man da braucht, sind langwierig, teuer. Deshalb ist natürlich jetzt erstmal unser Fokus als Unternehmen, dass wir irgendwie Geld einnehmen, damit wir das querfinanzieren können. Deshalb ist Marketing und Sales halt ein ganz, ganz großer Punkt. Die Digitalkritiker, die du schon angesprochen hast, würde ich direkt erwähnen, dass sehr viele große Unternehmen das auch jetzt schon nur mit dem Einsatz von Psychologen machen und nicht automatisiert, also den undigitalen Weg nehmen. Und ob wir mit der NSA zusammenarbeiten, ich glaube nicht. Und wenn, dann dürfen wir es wahrscheinlich nicht sagen.
Okay, nehmen wir es jetzt mal einfach mit Humor. Ne? Ja. Okay, aber wir haben auch schon zusammengearbeitet jetzt im Rahmen der Toolparty. Also ihr macht, ich habe tiefere Einblicke jetzt insbesondere in der Personenentwicklung. Du hast uns auch mal Einblicke in Datenbanken gegeben. Wir haben in einem Webinar, und das unter der Toolparty abrufbar ist, hast du auch mal gezeigt, wie das auch wirklich funktioniert. Es ist tief beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr seid wirklich fett und tief in diesem Thema drin. Das macht wirklich Spaß, wenn man gerne nach vorne denkt und sich mit Neuem beschäftigt. Tolle Sache. Wenn jemand sich dafür mehr interessiert, dann findet er sicherlich auf eurer Homepage ein paar Informationen, die wir dann in den Shownotes natürlich verlinken. Wenn du magst, auch gerne dein LinkedIn-Profil, wenn jemand mit dir persönlich Kontakt aufnehmen mag. Ja, okay. Denn wir haben nämlich eigentlich auch ein anderes Thema. Also wir haben uns ja vorher abgesprochen, ich sage, worüber wollen wir eigentlich sprechen? Und wir hatten in einem letzten Call, hast du oder ich oder wer auch immer oder Christopher war es, die Diskussion aufgemacht, sag mal, wie ist das jetzt eigentlich? Ihr seid jetzt selbstständig. Hast in Deutschland angefangen mit deiner Firma oder mit diesen Aktivitäten, bist aber dann für die Gründung und für die, für die Firmierung dann nach USA gegangen. Und deswegen ist der digitale Zug tatsächlich in Deutschland abgefahren, wie wir das ja seit Jahren hören und aus denen unzählige Publikationen kommen, die dann sagen, ja, das ist halt so, das ist die Grundannahme, darum müssen wir halt mehr dies und mehr das machen. Wir brauchen Digitalminister und Digitalministerien und wir brauchen digitale Wirtschaftsminister und wir brauchen, was ich nicht alles, ja. Also aus dieser Annahme, dass wir in Deutschland rückschrittlich sind im Vergleich natürlich zum Silicon Valley und Co. und Umfeld, werden dann immer aktionistisch sehr komische, wie soll ich sagen, diese benannten Anforderungen denn formuliert. Sie mögen richtig sein, das weiß man aber erst nachher. Ich halte sie meistens nicht so für sehr sinnvoll, weil sie immer aktionistisch sind, häufig aktionistisch sind und wenig konzeptionell in die Zukunft gerichtet. Ist in Deutschland der digitale Zug abgefahren? Viele meinen das in Deutschland. Was ist deine Perspektive, nachdem du als Deutscher natürlich Deutschland, deine Heimat, kennst, aber seit einigen Jahren auch dort arbeitest, in Amerika arbeitest?
Ich muss sagen, definitiv mit einem leider. Also ich mag Deutschland so. Also ich bin jetzt nicht aus Deutschland weggegangen, weil ich irgendwie eine Aversion gegen Deutschland oder die Deutschen oder wie auch immer man es nennen will. Also wir werden wahrscheinlich irgendwie ein bisschen terminologische Probleme kriegen, wenn wir so pauschalisieren. Und es gibt natürlich auch sehr coole Technikfirmen in Deutschland. Aber also wenn man es vergleicht, würde ich jetzt sagen, gerade jetzt auch mit der Perspektive von außen, und ich verfolge die deutsche Presselandschaft und so etwas alles immer noch sehr, sehr, sehr kleinteilig, ist es, glaube ich, eine Mischung aus Technikfeindlichkeit und Protektionismus von bestehenden Strukturen, so würde ich es sagen, die eigentliche Bremse sind, und völliges Versagen von Politik. Das kommt vielleicht auch noch dazu.
Das ist ein vernichtendes Urteil, ne? Du hast aber, wir wollen nicht auf unsere Heimat hauen, sondern wir wollen ja
Nee, um Gottes Willen so.
wir gehen auf die Suche einer konstruktiven Antwort, zumal du eben wirklich der Experte bist, weil beide Länder und gut kennst. Es gibt beispielsweise eine Firma, die in Heidelberg ansässig ist, jetzt seit relativ kurzer Zeit, die heißt Aleph Alpha. Vielleicht hast du die schon mal gehört. Ich habe die neu kennengelernt. Jetzt, die machen so einen Summarizer für Texte und Bilder. Es ist so ein absolutes Hammer-Tool. Und der Gründer, der war beteiligt im Lead-Team der Entwicklung von Siri bei Apple, hat also für Apple viele Jahre gearbeitet und kam dann wieder zurück. Heimat ruft, Familie ruft und so weiter. Und nimmt das Know-how mit und sagt, er will die ultimative KI jetzt bauen. Das ist so seine Vision, die eben nicht nur eine einzelne Funktion kann, sondern die viel mehr kann. Also, es ist ein extrem cooles Unternehmen. Die suchen Leute ohne Ende. Die haben VC-Kapital drin. Wenig Deutsches, viel aus dem Ausland. Die legen richtig, richtig los. Ein unfassbar cooles Unternehmen, cooles Produkt. Also, es gibt sowas in Deutschland. Selbst in Heidelberg, meiner Nachbarschaft hier. Aber Politik hat versagt. Fangen wir vielleicht mal damit an. Naja, jetzt ist die Politik mal wieder gerade mit unserem Wirtschaftsminister so aktiv in der Presse gewesen der letzten Tage. Und wenn ihr später hört, der letzten Wochen, ihr wisst, worum es da geht, die Sache mit der Insolvenz. Und das ist jetzt eine säkuläre Erscheinung. Politik stellt ja langfristig so die Weichen für persönliche oder für besondere ökonomische Entwicklung. Was ist da schiefgelaufen in dem Versagen? Weil Versagen tun einzelne Menschen nur.
Nö, versagen können auch Organisationen, würde ich sagen.
Okay.
Und da würde ich auch die Bundesregierung erstmal als Organisation sehen oder als Gesellschaftsmaschine nach Hobbes oder wie auch immer du es
Oh.
sehen möchtest.
Es wird soziologisch hier, ja. Du meinst die aktuelle oder meinst du auch die vorhergehende?
Ja, auch die vorhergehende. Also so ein paar Akteure sind ja auch gleich geblieben. Naja, also es ist halt die Frage, wie weit wir den Bogen spannen wollen. Ne? Also meine Lieblingserinnerung in dem Bereich ist Herr Gabriel, seines Zeichens von der SPD damals, der sich hingestellt hat und lauthals verkündet hat, er will persönlich den Google-Algorithmus sehen. Ich weiß nicht, ob das noch allgemeines Erinnerungsstück ist. Ich fand das super. Um Gottes Willen, Herr Gabriel wird bestimmt kein unintelligenter Mensch sein, möchte ich ihm beileibe nicht unterstellen. Ich weiß auch tatsächlich nicht, was er ursprünglich mal gelernt hat, weil ich glaube, von der Generation ist er noch kein Berufspolitiker gewesen. Ich hätte das gerne auf Video zu sehen, wie Herr Gabriel den Google-Algorithmus oder irgendeinen Algorithmus liest. Hätte ich gerne. Hätte ich, glaube ich, auch Spaß dran.
Aber ich muss dazu ergänzen, ich kann mich sehr gut an diese Situation erinnern. Es war, da, ich glaube, da kam der Brian oder irgendwie einer von den Google-Top-Chefs kam nach Deutschland und hat dann hier mal kurz mit dem Heli, hat da mal kurz angehalten und hat mal gewunken und dann hat er einen Staatsempfang gekriegt. Und in dem Kontext hat Gabriel sich rausgehängt und sagt: So, wenn die denn da sind, dann erzählen die mir in Algorithmus.
Ja, also das hat ja eine herrliche Parallele, als Herr Musk dem letzt in Brandenburg war zur
Ja,
Tesla-Eröffnung.
ja.
Da war er auch etwas verloren aus neben den Lokalpolitikern irgendwie. Ich glaube, das Problem ist, dass was ja unter anderem zum Beispiel auch die klassische Selbstständigkeit in Deutschland tangiert. Ich glaube, das ist immer ein bisschen suspekt. Also Selbstständige sind, glaube ich, Deutschland suspekt. grundsätzlich. Und ich glaube, neue Technologien auch, wenn sie nicht aus der Automobilindustrie kommen vielleicht. Das mag, glaube ich, ein sehr großes Teil der deutschen Wirtschafts- und Schöpfungskette sein, die nicht suspekt ist, wenn sie was Neues macht. Aber ich glaube generell, neue Dinge, auch neue Dinge, die vielleicht unter diesem Buzzword Disruption fallen, die irgendwas radikal anders machen, hat man, glaube ich, in Deutschland immer ein gewisses Widerstreben, es zu nutzen oder überhaupt auszuprobieren. Das ist, glaube ich, das hat tatsächlich, glaube ich, was mit Mentalität zu tun. Das ist eine Mentalitätsfrage.
Ja, ist sicherlich, ja, Mentalität ist ja auch kulturell auch verankert, ne? Also da sind wir in Deutschland tatsächlich nicht die Disruptionstreiber. Ziehen wir doch mal den Vergleich zu deiner jetzigen temporären Arbeitsheimat in Austin. Wie nimmst du das, diesen Wert in dort wahr? Werdet ihr da besser gefördert? Wie werdet ihr wertgeschätzt? Welche Möglichkeiten ergeben sich dort, die du in Deutschland nicht gefunden hast?
Also für uns ist zum einen auch wieder die rechtliche Sicherheit. Das ist halt ein ganz entscheidender Faktor gewesen, der die Standortwahl beeinträchtigt hat. Uns gibt es ja auch noch nicht so furchtbar lange. Wir sind noch ein relatives Early-Stage-Startup. Aber es zeichnete sich ja ab, dass zum Beispiel diese künstliche Intelligenz-Regulierungsrichtlinie der EU irgendwann mal niederschlagen wird. Das hat sie ja mittlerweile getan. Und nachdem ich die gelesen habe, würde ich sagen, alles richtig gemacht. Wir müssen uns hier viel weniger Sorgen machen um irgendwelche Regulierungen oder Dinge, die wir erstmal nicht ausprobieren können, weil das irgendwie von oben legal aufobstruiert wird. Das ist hier halt nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich dann auch wieder ein Mentalitätsunterschied, dass hier in den USA generell erstmal die Mentalität vorherrscht, zu sagen, ja, probieren wir es doch mal aus und gucken, was passiert. Und das ist, glaube ich, was man auch sehr schnell, wenn man hier arbeitet, gerade wenn man in Tech arbeitet, feststellt ist, wenn man hier mit Leuten erzählt, hey, was machst du? Dann hört man halt immer erhält man eher Zusprache und aufmunternde Sachen und hey, das ist ja cool und dafür könnte man es einsetzen und Leute denken sich halt rein und überlegen, welche Optionen, welche Möglichkeiten bietet neue Technologie. Wenn man da hingegen mit einem Deutschen redet, weiß man nach 10 Minuten 5 Sachen, warum die Idee nicht funktionieren wird. Das ist auch eine sehr wertvolle Fähigkeit, das möchte ich gar nicht irgendwie kleinreden oder so, aber es ist halt nicht die einzige Tugend, wenn es darum geht, neue Technologien zu erdenken oder auch zu entwickeln. Da ist es dann, glaube ich, irgendwann eher hinderlich. Also es hat definitiv seine Daseinsberechtigung, aber es ist nicht förderlich, wenn man neue Dinge tun möchte. Das auf jeden Fall. Und dazu kommt, wir sind nicht in Texas. Texas ist generell sehr wirtschaftsfreundlich, das heißt auch steuerlich sehr attraktiv für Unternehmen, hier angesiedelt zu sein. Ich meine, das beste Beispiel ist, gibt es in Deutschland mittlerweile diese Research und Development Tax Credits, die seit 15 Jahren jetzt bald ganz bestimmt kommen sollen? Ich glaube immer noch nicht. Kann man, glaube ich, als Unternehmer immer noch nicht von der Steuer absetzen. Es sei denn, man baut, glaube ich, eine Maschine oder hat Einkauf in Rohmaterialien, was ja auch Bits und Bytes einkaufen und kiloweise hilft. Das sind halt einfach so Dinge, die halt auch einfach nicht vorankommen in Deutschland. Also das muss man mal knallhart so sagen. Wie lange sind diese Forschungsgutschriften für die Steuer in Deutschland ein Thema? Also ich glaube mindestens 15 Jahre, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Ja. Weil es passiert nichts. Startup-Förderung, da war unser jetziger Kanzler noch Finanzminister. Weiß ich noch, nachdem Macron diese französische KI-Initiative vorgestellt hat, wo dann Deutschland relativ schnell reagieren wollte oder die Bundesregierung und dann diese Startup-Förderung aufgesetzt hat. Ich überlege gerade, ob es wirklich Herr Scholz war. Möchte mir jetzt auch nicht Unrecht tun. Aber wo dann irgendjemand das mal ausgerechnet hat, was dann an Startups als wirkliche Förderhöchst Summe überhaupt möglich gewesen wäre, wäre es, glaube ich, auf jedes deutsche Startup, was es zu dem Zeitpunkt gegangen wäre, irgendwie 2000 Euro gewesen über einen Zeitraum von 10 Jahren oder was das angesetzt war. Also ist nicht schlimm, ist nie was passiert, glaube ich. Ich glaube, da ist nicht ein Euro geflossen, aber das sind halt so, das ist halt Hanebüchen. Also ich kenne dieses Unternehmen Alpha, was du vorhin erwähnt hast, kenne ich leider nicht. Werde ich definitiv angucken. Klingt nach einer sehr coolen Idee. Aber ich glaube, einer der größeren VCs, zum Beispiel aus der Bay Area, hat wahrscheinlich im Jahr mehr Geld für Startups ausgegeben, als es in, zum Beispiel von der Bundesregierung Förderung gibt. Das ist natürlich klar, hier in den USA gibt es generell relativ wenig öffentliche Handförderung, also zumindest direkte. Ja. Vielleicht zu Deutschland, das ist halt schon ein anderes System, das ist mir bewusst, aber um nochmal auf diese KI-Initiative Deutschland zurückzukommen, KI Made in Germany soll Weltmarktführer werden, ist, glaube ich, der Slogan oder so. Ich glaube, niemand der Beteiligten weiß, was das kostet. Ja. Also nur mal so. Das einmal aufzuschreiben, ist ja schön und gut, aber passiert dann halt auch was. Und da bin ich tatsächlich Berufspessimist, was da Deutschland angeht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das klingt erdrückend sozusagen. Ja, aber kannst du vielleicht zu den Kosten vielleicht mal so mal eine Zahl reinwerfen oder ein Gefühl dafür geben, wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt eine KI-Anwendung beispielsweise jetzt im Data Mining oder so etwas machen, ne? Also in der Datenerhebung von Massendaten und so weiter. Bei ihr Start-up seid da mittendrin, was musst du denn da für Zahlen aufrufen? Musst du sechsstellig denken, siebenstellig oder geht es schon in die achtstelligen Millionenbeträge, wenn du jetzt mal so auf 5 Jahre denkst?
Also auf 5 Jahre sind wir auf jeden Fall siebenstellig. Mhm. Okay. Das auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt auch nicht zu sehr in die Details gehen. Klar. Aber man muss dann natürlich auch unterscheiden. Das, was wir machen, ist tatsächlich nicht so, also wir brauchen nicht irgendwie Petabytes an Daten, die wir erstmal erheben müssen. Wie bei uns ist tatsächlich eher, also wir brauchen schon viele Daten, aber bei uns ist tatsächlich eher das Training das Training auf den Daten der Kostentreiber. Dafür muss man für die nicht so in der Thematik sind, braucht man halt relativ viel Rechenleistung. Man hat vor einigen Jahren herausgefunden, dass Grafikkarten, die eigentlich als Hochleistungsding für Computerspiele gedacht worden sind, ziemlich gut darin sind, eine bestimmte Art von Rechenoperation durchzuführen, die man tatsächlich auch fürs Deep Learning zum Beispiel benötigt. Und dementsprechend sind Grafikkartenpreise halt auch explodiert, unter anderem, weil ähnliche Technologie für Blockchain-Anwendungen benötigt wird. Und man kann sich selber eine eigene Serverfarm hinstellen, aber der reguläre Weg ist halt zum Beispiel, diese Rechenkapazität anzumieten bei Amazon im Sinne von AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, ich hoffe, ich habe nicht irgendjemanden vergessen, Lambda, um dort dann diese Kalkulationen durchzuführen. Amazon ist da, glaube ich, auch der Marktführer. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass die damit mittlerweile fast genauso viel Geld machen oder Umsatz machen wie mit dem eigentlichen Verkauf von Gegenständen, die man nicht braucht, aber trotzdem kauft. Und wir bezahlen die jeweiligen Anbieter dafür. Das geht zum Beispiel jetzt, wenn es rein um Rechenkapazität geht, meistens um Zeit, also wie lange rechnen wir darauf. Und dafür bezahlen wir die. Wir haben jetzt hier in den USA den Vorteil, dass wir es hier relativ viele Startup-Programme gibt von AWS, von Google Cloud, wo man sehr generös ist. Also auch mal danke an dieser Stelle, Kollegen Amazon. Ich glaube, in Deutschland, in München beheimatet. Es ist tatsächlich ein sehr tolles System. Rechnet sich für die wahrscheinlich auch, egal wie viel Kohle die für Startups raushauen, um Produkt zumindest in eine Pre-Beta zu bekommen, wenn einer davon erfolgreich ist und danach seine ganze Geschäftsanwendung auf Amazon laufen hat, dann wird sich das schon rechnen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie das aus reiner Menschenfreundlichkeit machen. Okay. Aber ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Kostenfaktor, den man hat, gerade jetzt Post-End-Pandemie mit Supply Chain Issues, dass Grafikkarten auch nicht erhältlich waren, genauso wie alle anderen Chips, die man für Autos oder sonst irgendwas benötigt, ist das halt natürlich schon ein signifikanter Kostentreiber, definitiv.
klar. Und die Hardware wird nicht billiger. Logistikprobleme, Stichwort weltweit. Die Ressourcen in China sind mittlerweile auch beschränkt. Die natürlichen Ressourcen sind beschränkt, Stichwort Silizium und Co. Also das wird mit Sicherheit nicht billiger werden. Und ja, und trotzdem wagen sich so viele auch in Deutschland trotzdem ran und sagen, ey, ich habe jetzt eine coole Idee. Also beispielsweise, wir haben auch was mit Neuroflash gemacht, das ist ein deutsches Startup-Unternehmen, ist KI-Writer, und haben da auch mit den Gründern dann gesprochen. Die kriegen das schon ganz gut hin, aber man muss sagen, in der Tat, Fördermittel gibt es, aber sie genügen nicht. Du kommst für einen Kick-Off vielleicht ein Jahr über die Bühne, aber sobald du wirklich hochqualifizierte Entwickler brauchst, ist das Geld nach ein paar Monaten weg. Ne? Das ist das große Problem, und wir kriegen in Deutschland keine Weiterfinanzierung, jeweils nicht aus dem öffentlichen Sektor, müssen dann in den VC-Bereich reingehen und so weiter, und dann bist du gleich deine Anteile los. Ne?
Ja, also ich erinnere mich, dass es tatsächlich auch so ein Share-basiertes Modell mal in Deutschland gab, vor 5 oder 6 Jahren, das allerdings auch, ich weiß es nicht, wie es gelaufen ist, aber ich glaube sehr bürokratisch, dass sich das jemand in seiner Amtsstube ausgedacht hat und da eine, ich glaube, für 25.000 Euro 25% der Firma haben wollte. Ich glaube, das war
Wahnsinn.
Das war so ein Modell der öffentlichen Hand, also es war hanebüchen, also ja. Wirklich. Auch für Pre-Seed oder Early-Stage-Startups, das war nichts. Und was halt man auch als deutsches Unternehmen immer bedenken sollte, ist, meiner eigenen subjektiven Erfahrung nach zumindest, dass die großen amerikanischen VCs auch eher zögern, wenn sie sehen, dass da eine staatliche Institution oder auch ein rein national deutscher Investor schon dran beteiligt ist, weil die halt tatsächlich auch nicht den Ruf genießen, agil zu sein und schnell auf Marktbewertungen oder so etwas reagieren zu können.
Ja.
Das muss man leider auch so feststellen.
Ja, da bist du als deutsches Unternehmen fürs Ausland dann schon ein wenig versaut, nennen wir es nochmal so. Dann für die Ausländischen, ne?
Es ist zumindest, also als Startup-Gründer brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du zu wenig Hürden hast, über die du springen musst, wenn du dein Unternehmensamt laufend kriegst. Und ich würde sagen, dass das wahrscheinlich eine zusätzliche ist, die man auf dem Schirm haben sollte.
Ja, ja, klar. Die Hürden sind da. Nichtsdestotrotz ist es aber möglich. Ich möchte jetzt also all die sich überlegen, denn, zu gründen und zu starten, trotzdem Mut zu sprechen. Ne? Also ich denke da jetzt nicht nur so an meine eigenen Studierenden, ich denke an unser eigenes Startup. Wir stehen vor denselben Hürden auch. Also wir werden erfahren keinen Schulterklopf dafür, dass wir sowas machen, sondern eigentlich im Grunde genommen nur, warum macht ihr das? Habt ihr das nötig? Und so. So seltsame, sag ich mal, aus einem bestimmten Charakterbild motivierte Äußerung. Um das mal so ganz vorsichtig zu formulieren.
Ja, das ist halt definitiv so, ja.
Ja, definitiv. Jetzt haben wir ja auch hier, vor allem sprechen wir mit dem Profcast auch Zielgruppe Entscheider an. Entscheider von jung bis alt, die Führungskräfte der Zukunft und die existierenden Führungskräfte, die für ihr Unternehmen und für sich selber immer die vielen kleinen Entscheidungen treffen müssen, wie und ob sie sich mit digitalen Entwicklungen und du kommst aus dem KI-Bereich, insbesondere mit hochinnovativen Entwicklungen auch beschäftigen. Du hast die Mentalität angesprochen, beziehungsweise du hast es Aversion genannt, also die Abneigung gegenüber neuen Technologien. Ja, das ist ein Kulturgut, das wir in Deutschland schon seit vielen Dekaden pflegen. Das ist nichts Neues. Auf der anderen Seite daddelt jeder auf seinem Smartphone herum und ist Nutznießer von vielen Entwicklungen. Ja? Stichwort Siri, was wir schon angesprochen haben, oder Alexa und so weiter und so fort. Siehst du da, dass sich das Bild jetzt, sage ich mal, weltweit verändert? Und wo sind weltweit vielleicht so die Spitzen? Ist Amerika die Spitze? Ist China die Spitze? Vielleicht die Japaner, die ja völlig schmerzfrei sind, was das angeht?
Gottes Willen, also ich bin jetzt kein Sinologe oder so etwas, also da kann ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, was Innovationskraft angeht und Ideen ausprobieren, ist Amerika tatsächlich schon ziemlich vorne dabei. China ist, glaube ich, gut in dem, was sie tun, Aber ich glaube, sie sind, das klingt jetzt ein bisschen wie das chinesische Klischee, ich glaube, sie sind gut da drin, Dinge zu übernehmen und dann sehr, sehr hoch und sehr, sehr groß zu skalieren. Aber ich glaube, dass ein gesellschaftliches, politisches System wie in China, glaube ich, auch Kreativität, die man definitiv braucht bei der Arbeit und bei Erfinden von neuen Dingen, nicht sehr zuträglich ist. Japan habe ich tatsächlich echt überhaupt keine Ahnung zu. Ich weiß, dass das das Land ist mit der höchsten Akzeptanz für Roboter, für Robotik generell. Auch, glaube ich, dem geschuldet, dass sie eine sehr überalterte Gesellschaft haben. Aber jetzt bewege ich mich tatsächlich auf dünnem Eis und habe keine Ahnung, wovon ich rede.
Aber ich unterstütze dich da gerne. Es ist tatsächlich so. Und möchte es auch jetzt ergänzen. Die Japaner haben große, also milliardenschwere Staatsprogramme am Laufen. Die subventionieren das Thema Robotik. Also wirklich, das überholt jeden Tsunami dort unten. Und fahren und das war der vorhergehende Präsident dort, der die Agenda rausgegeben hatte, Japan wird weltweit der größte Robotikanbieter werden. Und dafür pumpen wir alles rein, was wir haben. Also da wird wirklich, wenn du da an der Uni bist oder auch in der Schule bist und sagst, hey, ich will einen Roboter bauen, wirst du mit Geld zugeschmissen, ja. Das ist tatsächlich so, ja. Ob das denn auch wirklich Früchte trägt, das weiß man natürlich immer nur, weil es gibt keine Ursache-Wirkungsforschung dann. Also macht viel Geld in der Tat dann auch viel Innovation. Eine gesunde Skepsis ist da sicherlich angebracht, um da nicht irgendwie blind durchzulaufen. Aber es ist sicherlich nicht hinderlich für innovatives Denken und für das Anträgern von Ressourcen, Möglichkeiten, Ideen. Chancen, ja, das ist sicherlich so, ja. Aber man muss auch sagen, dass die Japaner da auch langsamer vorankommen, als sie selber dachten. Ne? Also ist nicht so ganz einfach mit dem weltweiten Robotermonopol.
Das glaube ich. Ist auch relativ harte Probleme, die man da lösen muss.
Absolut. Und wir haben ja hier in Deutschland das Unternehmen KUKA, das ja in Europa Marktführer war, in denen jetzt aber auch dann genau jene eingestiegen sind finanziell und erhebliche Anteile eingekauft haben. Also man sieht schon, die stellen da schon ihre Krakenfüße so aus dem Vor.
Ja, also ich meine, das ist ja ein bisschen das Traurige, wenn man sich, wenn wir jetzt mal den Bogen zum generellen Thema dieses Podcasts zurückschlagen will. Ich bin tatsächlich nicht so super geografiefest, aber ich glaube, in Paderborn ist dieses große Computermuseum von Siemens Nixdorf.
Ja, ist richtig, ja.
Und ich habe das begeistert besucht, das weiß ich noch, und das ist aber schon ein bisschen was her. Und ich meine mich daran zu erinnern, wenn du da reinkommst, steht da tatsächlich auch relativ prominent ein Prototyp eines Roboters aus deutscher Fertigung. Auf der linken Seite in blau angestrahlt, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist ja nicht so, dass wenn als wären in Deutschland keine klugen Leute oder die Ideen nicht vorhanden, aber irgendwie bleibt es ja auf der Strecke irgendwann. Ja. Also es hat ja eine relativ lange Tradition, Beta gegen VHS, ISDN gegen Kupfergabel und normales Kupfergabel, einphasiges oder wie auch immer das war. Also wir hatten ja schon ganz gute Ideen in Deutschland, aber irgendwie.
Kriegen wir die PS nicht auf die Straße, ne? Das liegt
MP3, das hat funktioniert.
Ja, das stimmt. MP3 hat funktioniert, ja. Und wir beobachten ja auch gerade jetzt so im akademischen Bereich, dass natürlich viele Akademiker auch weggehen, ne? Die nicht nur, weil das Geld aus dem Ausland ruft und man als deutscher Entwickler natürlich bei Google ein X-Faches verdienen kann als bei Siemens, aber sind natürlich auch intellektuelle Abwanderungen, die nicht abnehmen. Und ich habe mal ein paar Zahlen mir vorhin angeschaut, die sogar deutlich zunehmen. Und ich kenne auch eine Organisation, die solche Menschen vermittelt ins Ausland, gerade ins Valley. Und da geht schon die Post ab. Obwohl man auch sagen muss, dass die dann arbeiten, sagen, okay, das mache ich jetzt nur für 3 Jahre und dann will ich aber auch wieder zurück. Ja. Nicht alle bleiben da hängen. Es kommen auch viele wieder zurück. Ja, also was können wir denn zum Unternehmen so mitgeben? Also ein Unternehmen, das sich jetzt mit digitalen Technologien beschäftigen will oder auch muss, Stichwort Wettbewerb, Kundenveränderungen, Kundenverhalten und so weiter.
Kann ich vielleicht mal ein Beispiel aus unserer ganz konkreten Praxis sagen, ohne Namen zu nennen?
Okay, super.
Ich glaube, ich würde sogar vermeiden, die Branche zu erwähnen. Wir haben zwei Unternehmen als Kunden, die in derselben Branche tätig sind. Eins ist DAX-notiert und auch relativ weit oben, wenn man die durchnummeriert. Das andere ist eine Fortune 500-Firma hier in den USA, also das Pendant im Prinzip. Diese sind relativ zeitgleich auf uns zugekommen. Und wir sind relativ transparent, weil wir nicht irgendwie marktentscheidend oder sonst irgendwas sein wollen. Wir sagen halt auch, hey, wir arbeiten schon mit einem deiner Wettbewerber zusammen. Das sind Maßnahmen, die wir ergreifen, dass eure Daten von denen geschützt sind, dass nichts vermengt wird oder sogar Informationen irgendwie durchgestochen werden. Da haben wir, glaube ich, relativ gute Sicherheitssysteme im Platz. Und das war auch für beide Marktteilnehmer okay, so würde ich sagen. Mhm. Wir haben mittlerweile mit dem US-Unternehmen, ich glaube, knapp 80 Projekte durchgeführt. 80,
wow.
80 ohne Dezimalzeichen. In Deutschland hängt es noch, ich kann ja nicht mal sagen, wo es hängt, in Legal, C-Level, keine Ahnung, weil es war dann ja Sommerferien, Urlaubszeit, Pandemie, Urlaub und so etwas. Also was halt ein maßgebliches Problem, glaube ich, ist Geschwindigkeit. Ich glaube auch, weil sich viele klassische Mittelständler in Deutschland nicht vorstellen können, wie schnell Unternehmen in anderen Teilen der Erde fähig sind zu agieren. Und ich glaube, das wird, wenn irgendwann wird das tatsächlich das der Sargnagel für deutsche Unternehmen werden.
Also es ist gar nicht die Tiefe der Digitalisierung oder die Anzahl der Software-Tools oder sowas, sondern ist das Tempo dazu?
Ich glaube, das bedingt sich. Wenn ich einfach sehr viele Dinge sehr schnell einfach mal in einem kleinen Pilotprojekt ausprobieren kann, weiß ich halt nach einem halben Jahr 10 Sachen, die nicht funktionieren, was großartig ist, würde ich als Wissenschaftler sagen. Und vielleicht eins, das funktioniert. Und das eine gibt mir vielleicht einen marginalen Vorteil. Aber wenn ich das nicht nur 10-mal mache, sondern ich mache es 100-mal, 500-mal, dann summiert sich das halt. Und das ist, glaube ich, die Problematik, die da gerade ganz drastisch passiert. Ich finde, das sieht man sehr gut auch tatsächlich in der Autobranche gerade, wie schnell Iterationen, wenn sie systematisch begangen werden, halt Wettbewerbsvorteile aufholen oder sogar übertreffen können. Da muss ich mal ein bisschen vorsichtig reden, weil ich niemanden reinreißen will. Ich habe einen Freund, der arbeitet beim deutschen Autobauer als Entwicklungsingenieur. Lassen wir es dabei. Der hat damals schon gesagt, nachdem er den ersten Tesla selber gefahren hat, dass alle bei denen Angst haben, wenn Leute das erlebt haben, dieses Fahren, sie wahrscheinlich Probleme haben werden, wenn die sich wieder in ein deutsches Premium-Auto setzen. Nicht wegen der Hochwertigkeit der Materialien in einem Tesla, um Gottes Willen. Nicht wegen der Spaltmaße, über die man sich auch in der deutschen Presse so unglaublich lustig gemacht hat, wenn ich mich erinnere.
Stichwort VW Winterkorn, ja.
Ja, wahrscheinlich auch zu Recht. Ich habe keine Ahnung von Autos, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die Tesla hässlich, das ist so, was ich dazu sagen kann. Und heute, wo wir dieses Gespräch führen, Anfang September, steht überall in der Zeitung, dass im NCAP-Crashtest der Tesla Model Y auch alle deutschen Premium-Hersteller, glaube ich, weit hinter sich gelassen hat. Also in der ureigenen deutschen Tugend, wir bauen sichere Autos. Also zumindest für die Insassen, vielleicht nicht für alle anderen Beteiligten, aber zumindest die Insassen sind safe. Das haben die nicht gemacht, indem die sehr langsam waren und Dinge nicht ausprobiert haben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, sondern sie werden eine sehr, sehr hohe Iterationsgeschwindigkeit in internen Tests gefahren haben, um das zu erreichen. Dasselbe kann man für Softwareentwicklung sagen, wo es ja noch schneller geht. Und Jetzt muss ich einmal draufhauen. Es tut mir leid, weil ich es so unglaublich albern fand. Was ist BMWs technische Errungenschaft? Ich brauche ein Abo, damit die Heizung geht. Ja. Irgendwie so, also falls jemand von BMW zuhört, habt ihr aus 30 Jahren gecrackte Microsoft Windows Version nichts gelernt? Also ganz ehrlich.
Ja. Schönes Beispiel, ja. Das zum Schmunzeln anregen kann. In der Tat, ja, es ist tatsächlich so. Also ich erlebe, jeder kann es ja auch selber erleben, der im Geschäft so ist. Man beschäftigt sich im Geschäft permanent mit denselben KPIs. Man schraubt irgendwie immer an den 0,01%-Punkten herum, um irgendwie da noch was besser zu machen. Das mag ja in der Automobilentwicklung hier durchaus sinnvoll sein. Und wenn man 1 Million von Autos im Jahr baut, kommen da auch 1 Million Kosteneinsparungen raus. Das ist sicherlich so. Ja. Danke McKinsey bei VW beispielsweise, die das da massiv im Lean Management oder Lean Production dann in, glaube 80er Jahren begonnen haben, so einzuführen. Aber es ist einfach, wir erleben es. Die Zeit rennt so schnell an uns vorbei und die Welt um uns ändert sich so schnell. Und wir sind, glaube ich, auch vielleicht von unserem Gehirn selber gar nicht mehr so in der Lage, diesem Tempo zu folgen. Ja. Ich habe mit Boris Konrad beispielsweise einen Podcast veröffentlicht, jetzt vor 2-3 Wochen, den ich mit ihm auch erörtert habe und er auch aus wissenschaftlicher Erfahrung sagen konnte und belegen konnte, dass wir Menschen eigentlich, unser Gehirn nicht in der Lage ist, erstens das Tempo so schnell zu verfolgen und uns an diese neuen Räume anzupassen, die uns die Technologien bieten. Also konkret, Technik ist immer so, ist immer schneller, als wir es eigentlich in unserer Physis verfolgen können. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz, ganz nachvollziehbar, dass einige einfach da und nicht mitkommen. Ne? Vielleicht sogar auch die Entscheider bei BMW und Co. nicht.
Ja, ich glaube das. Also ich würde das so unterschreiben, dass die Geschwindigkeit auch überfordernd sein kann, definitiv. Aber was ist denn die Alternative? Oh, jetzt ja. Mal meine provokative Frage. Ist denn zu sagen, okay, wir können nicht alles verarbeiten, dann der Grund, gar nichts zu verarbeiten? Glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht, dass das die Herrschaften bei BMW so denken wollen. Aber
also ich werde im Oktober, glaube ich, habe ich einen Termin mit einem ehemaligen Top-Manager von BMW. Ich werde ihm exakt diese Frage stellen. Also liebe Leute, Abo dalassen für diesen Profcast hier bei Spotify, Apple und Co. Da kommt noch was genau zu dieser Frage. Der hat Insights ohne Ende. Wahrscheinlich ist das einfach so, dass wir eigentlich alternativlos irgendwie sind, entweder dagegen oder dafür, was denn das Thema polarisiert, ja. Aber Alternativen nehme ich gerade wahr. Ich weiß nicht, wie das in den Staaten ist. In Deutschland wachsen, kommen laufend Apps raus, die was mit Yoga haben, Yoga-Apps, die Entspannungsübungen über Meditation beispielsweise anbieten, wo dann also eine App startet und dann eine Meditation vorgesprochen wird. Es gibt ganz viele Psycho-Apps, gute Bekannte hier in Mannheim, die eine Firma haben, haben eine Coach-App, also eine virtuelle psychologische Beratungs-App rausgebracht, mit der sie an die Börse gegangen sind. Also da passiert schon ganz viel. Ne? Wahrscheinlich muss man das Feuer mit Feuer bekämpfen. Ja? Also wenn wir nicht mitkommen, dann müssen wir Anwendungen entwickeln. Das könnte die alternative Strategie sein, mit dem wir dann wieder das Feuer bekämpfen. Das ist zwar, klingt jetzt irgendwie intellektuell nicht besonders sinnvoll, aber die Menschheit ist ja auch nicht immer logisch in ihrer Entwicklung.
Nee, aber also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass alle Menschen auf dem Planeten dieselben kognitiven Fähigkeiten haben. Mhm. Ja? Mhm. Würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube nicht, dass irgendeine mehr oder weniger arbiträre Aufspaltung der Menschen, sei es in Nationalitäten oder sonst irgendwas, dafür sorgt, dass irgendwo die kognitive Aufnahmefähigkeit geringer ist als auf dem Rest des Planeten. Das, was du jetzt nahelegst, würde ja im Prinzip nahelegen, dass die deutsche Aufnahmefähigkeit schneller erreicht ist als zum Beispiel die US-amerikanische, was ich jetzt bezweifeln würde, ganz drastisch. Ja. Ich glaube, das hat auch viel mit Wollen zu tun. Mhm. Also das ist meine persönliche Meinung. Es ist natürlich einfacher, gerade wenn man irgendwas hat, was eine Dissonanz auslöst in meinem Glaubensmodell oder in dem, was ich bisher für wahr gehalten habe, mich damit auseinanderzusetzen, ist ja anstrengender, als es im Zweifelsfall einfach an die Seite zu drücken und zu warten, bis es weggeht.
Ja, ich glaube, mit diesem Satz hast du die Erklärung eigentlich für ein Kernproblem geliefert, ja.
Und es hat, glaube ich, was damit zu tun, wie, und ich glaube, das ist dann auch wieder was, wo so gesamtgesellschaftliche Prozesse kommen. Ne? Wenn ich sage als Gesellschaft, hey, wir finden es cool, dass neue, innovative Sachen passieren und wir räumen einen Platz ein in unserer Gesellschaft, dass dissonanzerzeugende Dinge auch mal ausprobiert werden können, ohne vorher durch 10 Jahre Legal Dispute gehen zu müssen, bis klar ist, dass der letzte Bedenkenträger irgendwie abgesichert ist. Das würde generell schon wieder, um das Thema Geschwindigkeit aufzugreifen, für eine Beschleunigung sorgen, aber gleichzeitig ja auch das Ganze deutlich entzerren, wenn ich nicht 80% meiner kognitiven Kapazität als Gründer in Hochtechnologiebereichen darauf verwenden muss, mich mit irgendwelchen Anwälten rumzuprügeln oder das schon in vorauseilendem Gehorsam tun muss, weil ich weiß, dass da wird was kommen, ja, dann habe ich ja 80% Kapazität gerade mal eben freigeräumt.
Absolut, ja. Absolut. Das bringt mich wirklich zu der Frage, die ich dir schon eigentlich seit einer halben Stunde stellen möchte. Wir haben unsere Zielgruppe Fachführungskräfte und Entscheider in den Unternehmen. Wir haben aber natürlich auch Zielgruppe, die sich jetzt selbstständig machen wollen, die sich mit den Gedanken tragen. Also die jüngeren Leute, die überlegen, könnte so eine Selbstständigkeit eine mögliche Heimat für mich sein? Wir haben in der Studentenschaft bei mir tatsächlich immer wieder vereinzelt junge Leute, die sagen, okay, ich mache das, ich probiere das während des Studiums aus. Ich sehe, hey, da läuft was, ich habe sogar einen großen Deal gekriegt, erzählte mir jetzt letztens eine Studierende voller Stolz und Verwunderung, dass sie das nun gekriegt hat gerade in einem Pitch. Und das, also es gibt schon. Was würdest du jungen Menschen mitgeben, die sich mit der Frage der selbstständigen Tätigkeit als Alternative zum Angestellten oder Beamtendasein
Oh, da bin ich schlecht im Beispiel. Ich habe tatsächlich noch nie in meinem ganzen Leben in einem richtigen Angestelltenverhältnis gearbeitet. Ich habe mich tatsächlich schon während des Studiums selbstständig gemacht und es auch nie bereut. Deshalb tut es. Sucht euch einen guten Steuerberater in Deutschland. Das ist definitiv das Wichtigste in der Selbstständigkeit. Ja, macht es. Macht es. Also es ist super, super rewarding. Mir fehlt gerade das deutsche Wort tatsächlich dafür.
Persönlichkeitsfördernd, abseits, oder?
Ja, abseits von Kohle. Es macht halt Spaß. Du bist dein eigener Boss. Du wirst gezwungen zu lernen in Bereichen, auf die du nie Bock hattest. Definitiv nicht. Ich finde es gut. Offensichtlich. Und es kann einen vom Bochum nach Osten bringen, zum Beispiel, wenn man nicht aufpasst. Ja, macht es auf jeden Fall. Also es ist ja auch gerade durch Digitalisierung, es ist ja viel einfacher, selbstständig zu sein. Es ist viel billiger, selbstständig zu sein. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendein deutscher Student keinen Computer mehr besitzt. Und mehr braucht ihr im Regelfall erstmal nicht am Anfang. Lernt abseits der Universität. Das wäre ein wichtiger Punkt. Guckt euch, wenn euch ein Skill fehlt, eine Fähigkeit fehlt, die ihr sehr sicher brauchen werdet, guckt euch Udemy, guckt euch Coursera oder was auch immer an. Man kann sehr niederschwellig sich Fähigkeiten erarbeiten, auch wenn diese Zertifikate oder so vielleicht egal sind oder auch für, ja, wieder mit Blick auf diese typische deutsche abhängige Beschäftigung egal sind. Scheiß drauf. Ganz salopp gesagt. Macht, worauf ihr Bock habt und ich bin halt wirklich ein sehr großer Freund des Internets. Und ich weiß, Wikipedia nicht zitierfähig, bla bla bla, aber das ist nun mal die größte Ansammlung von Wissen, die auf sehr einfache Art zugänglich ist. Also wenn man irgendetwas lernen möchte und einen Zugang zum Internet hat, was ja leider Gottes nicht überall auf der Welt gegeben ist irgendwie, aber in Deutschland im Regelfall ja schon, außer in Ostdeutschland, tut mir leid, dann nutzt das. Also nutzt das, macht euch selbstständig, macht irgendwas Cooles, baut was Geiles. Ja. Definitiv.
Ja. Naja, und vor allem auch dieses Weiterlernen. Also das sagen ja die jungen Leute mir selber auch, dass eigentlich so die das Wichtigste für sie ist, wirklich etwas zu lernen, an dem sie dann auch, by the way, persönlich wachsen können. Also so dieses Personal Growth Thema ist da also ganz, ganz wichtig, um dann letztendlich mehr Optionen zu haben als ein Angestellten-Dasein bei BMW oder woanders auch immer. Was nicht schlecht sein, was nicht schlecht sein muss, ja, und für bestimmte Typen bestimmt super, super cool ist, aber eben nicht für alle.
Ja, also was hier tatsächlich gerade so eine Diskussion ist, ist, dass halt viele Leute gerade sagen, okay, ich gründe jetzt eben ein Startup, fahre das im Jahr vor die Wand, habe das dann aber in meinem Lebenslauf stehen und kann dann damit zu Pricewaterhouse oder wem auch immer gehen.
Echt, ja.
Ja, es ist, glaube ich, ganz, ganz beliebter Karriereschritt. So. Das ist, glaube ich, der denkbar falscheste Grund, den man haben kann, um sich irgendwie selbstständig zu machen oder sogar ein Startup zu gründen. Also das ist vielleicht auch sehr dieses amerikanische Klischee, dieses warum willst du was gründen, warum, was brennt in dir? Also das, ihr braucht irgendein, das wäre mein Tipp, macht nichts, wofür ihr nicht brennt. So. Und man kann auch für Buchhaltung brennen, glaube ich, hoffe ich, vielleicht. Nehmt nichts anderes, weil Selbstständigkeit ist nicht einfach in Deutschland, ganz bestimmt nicht, aber auch nicht in Amerika. Also das ist jetzt auch nicht das gelobte Land. So, ne? Ihr braucht irgendwas, wofür ihr brennt, weil euch das durch viele Scheißtage und Scheißwochenenden bringt.
Ja.
Definitiv. So.
Genau, das ist immer so dieses Thema Leidenschaft. Ne? Es gibt in Deutschland ein Buch von einem Autor, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der sagte, ach scheiß auf die Leidenschaft, das ist völlig überzogen. Aber jeder weiß, glaube ich, wenn du sagst, okay, also wofür brennst du? Viele wissen das nicht so ganz genau, wofür sie brennen. Für die ist dann wahrscheinlich der Weg in die Selbstständigkeit nicht der richtige. Jedenfalls nicht,
also
in die ernsthafte Selbstständigkeit.
Also sonntags morgens um 4, wenn man irgendeinen Fehler im Code sucht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann ist die Leidenschaft auch nicht mehr so hochkochend irgendwie, aber es ist auch definitiv nicht der Paycheck, der einen dann weitermachen lässt. Also das ist, also das würde ich nicht zu klein sehen.
Hattest du in deiner selbstständigen langen Tätigkeit so einen Mentor oder den Mentor, wo du sagst, okay, der hat dich nach vorne gebracht?
Nee. Aber ich bin auch nicht der, glaube ich, von der Veranlagung nicht der Typ, der jetzt so mit einem Mentor funktionieren würde. Ich bin halt echt immer ein großer Freund davon, sich möglichst umfassendes Bild über ein Thema zu verfassen, aus möglichst vielen Perspektiven. Also ich lese nicht nur Spiegel oder Frankfurter, sondern manchmal muss man ein Thema vielleicht auch mal bei der Bild-Zeitung nachgucken. Mhm. Also, halt wirklich ein möglichst holistisches Bild von einem Thema zu bekommen, um die Facetten bewerten zu können. Aber auch da würde ich sagen, Medium als Plattform, gute Newsletter, die einem was sagen. Ich habe immer ein Problem damit, zu einem Typen hinterher zu rennen. Das mag deutsches Erbe sein. Ich würde mal sagen, sucht euch mehrere Sachen, denen ihr folgt und nicht einem blind. Also, keiner hat die Weisheit, glaube ich, mit Löffeln gefressen. Was für einen funktioniert hat, hat für den anderen auch nicht funktioniert. Sucht euch so einen Mittelweg zwischen mehreren Meinungen. Das wäre jetzt mein Tipp.
Ja, absolut. Deswegen ist das ja auch so toll, dass es so viele Podcasts mittlerweile gibt. Ne? Also es gibt im Digitalen ja nicht nur den Podcast, es gibt auch noch andere und die Kollegen machen da auch ganz tolle Jobs. Ich höre die auch selber wirklich einfach gar nicht der Inspiration ausschließlich wegen oder des Copy-Paste-Effektes oder so, sondern einfach so, ja, einfach, was machen die so? Ja? Und was ist so deren Interesse dabei? Und weiß auch, dass viele dem Podcast hier auch folgen, aber ich möchte auch motivieren, hört euch auch anderes Zeugs an. Ja, also um dann wirklich dieses holistische, wie du sagst, so schön holistische Bild zu bekommen. Denn die Wahrheit ist auch selbst bei einem Professor nicht allumfassend. In bestimmten Bereichen, wo er forscht. Also in bestimmten Bereichen, wo er oder sie natürlich forscht und dann lebenslang forscht und da eine, sag ich mal, ausgesprochene Tiefe gewonnen hat. Ja, sicherlich, da ist dann der Wahrheitsgehalt schon groß. Heute geht es eigentlich eher darum, ganz ehrlich, mal so aus der Professorenperspektive, aus der deutschen Professorenperspektive, wirklich viele Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen und daraus ein Bild zu entwickeln, und das den Wissenschaftler oder den Professor von anderen unterscheidet, ist, dass er das halt sehr, sehr schnell kann. Ja, also sehr schnell lesen, sehr schnell verarbeiten, in der Birne sehr, sehr schnell zu Conclusions kommen. Das ist der Unterschied. Aber eigentlich im Grunde kann es jeder. Dass wir
erlernte Kulturtechnik, ne?
Ja, genau. Dass wir das so gut können, ist, weil wir den Job gewählt haben und das jeden Tag machen. Wer das nicht jeden Tag macht, braucht einfach länger. Aber es geht. Ja.
Ja.
Super cool. Mensch, echt. Wir sind so schon am Ende jetzt dieses Gespräches und ich würde es gerne unendlich mit dir weiterführen. Es ist einfach so spannend, mit dir zu quatschen und so den Mind aufzumachen und über den Tellerrand zu gucken. Und du hast so coole Sätze, die du auf den Punkt bringst, wo man sagt, da reden wir lange drüber und du bringst es auf den Punkt, sehr cool, echt. Wie verbringt jetzt ein Deutscher aus Bochum in Austin heute noch den, ihr seid wie lange seid ihr zurück in Austin?
Sieben Stunden
zurück. Ist jetzt 18:53. Was machst du mit dem Tag, mit dem Nachmittag und mit dem Abend heute noch?
Arbeiten.
Okay, ja, was sonst?
Startup, ne? Startup Grind, weißt du, was ich immer drunter.
Und es ist September und wie heiß ist es bei euch noch in Texas?
Oh, es ist kalt, 30 Grad.
Es ist kalt, ja, in der Tat. Okay, letztes Mal haben wir gesprochen, da waren, glaube ich, 47, habe ich das richtig
gemacht? Ja, nicht ganz, über 40 auf jeden Fall, ja. Ja. 40. Wir haben dieses Jahr so einen Mördersommer gehabt.
Ja, okay. Ja, Mensch, alles klar. Phil, ich wünsche dir auf jeden Fall einen super produktiven Tag noch. Ich habe dich jetzt lange genug von deinen erfolgreichen Tätigkeiten abgehalten für den Profcast, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke dir sehr, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich auf noch mehr, dass wir in Kontakt bleiben und mit Tool Party und mit KI und alles Mögliche und Podcast vielleicht noch ein bisschen mehr machen können.
Ja. Definitiv, hat Spaß gemacht.
Okay, alles Gute für dich und und hoffentlich bis bald wieder.
Ja, bis dann.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.